Hallo und herzlich willkommen bei Nebenwertewelt im Gespräch. Mein Name ist Carsten Müller. Ja, künstliche Intelligenz, das Top-Thema dieser Tage und es ist natürlich auch ein Top-Thema in der Geldanlage. Vor ein paar Jahren war es noch ein eher nebulöses Versprechen. Heute ist der Einsatz von KI in der Geldanlage bei einigen Anbietern bereits operative Realität und dann kann inzwischen auch schon nachrechnen, ganz konkret nachrechnen, ob die Sache trägt. Ein Unternehmen, das sehr früh auf dieses Thema gesetzt hat, ist die Lycon AG aus Hamburg. Der Premium Wealth Spezialist verwaltet inzwischen mittlerweile rund 11 Milliarden Euro und das auch mit Hilfe von KI. Mein Gast heute ist Diplom-Ingenieur Achim Plate, er ist Vorstandsvorsitzender der Lycon AG. Er war ja schon mal bei uns im letzten Jahr zu Gast. Damals ging es vor allem darum, wie digitale Vermögensverwaltung überhaupt funktioniert. Inzwischen ist einiges passiert und darüber wollen wir uns heute auch unterhalten. Herr Plate, herzlich willkommen zurück bei Nebenwertewelt.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, bevor wir in die Details gehen, in die aktuellen Details gehen, müssen wir natürlich davon ausgehen, dass vielleicht innerhalb eines Jahres ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer dazugekommen sind, die die Lycon noch nicht so gut kennen. Vielleicht würden Sie einfach mal ganz kurz beschreiben, was Lycon heutzutage ausmacht und wovon das Unternehmen quasi lebt.
Ja, Lycon hat drei Segmente. Im Kern geht es in den drei Segmenten um das Gleiche. Wir legen und verwalten Geld von Kunden und sollen dieses nach zum Teil ja vorgegebenen Risikostrategien oder durch von uns vorgegebene Strategien in Fonds beispielsweise anlegen und vermehren. Und das Besondere an der Lycon ist, dass wir in Bezug auf die Kunden, die wir bedienen, vom Privatkunden bis zum institutionellen Kunden hier Geld verwalten und dass wir von den Lösungen her, in denen wir das tun, vom Publikumsfonds bis zu KI-gesteuerten Lösungen anbieten.
Mhm. Als wir das letzte Mal hier gesprochen haben, standen Sie damals nach eigener Aussage so an einem Wendepunkt zwischen Aufbauphase und Profitabilität, ohne jetzt vielleicht schon zu weit vorwegzugreifen, unser kommendes Gespräch noch. Wo stehen Sie denn heute in dieser Entwicklung?
Naja, wir haben ja jetzt nach Abschluss des 30.06. schon mal unsere AOM-Entwicklung veröffentlicht und werden ja Anfang August dann auch mit den vorläufigen Zahlen für Umsatz und EBITDA an den Markt gehen. Ich denke, wenn man unsere AOM-Entwicklung sieht, also die Assets under Management von Kunden, die wir hier betreuen, dann ist das schon in den letzten 12 Monaten seit dem ersten Halbjahr 2025 ja, mit dann doch 4 Milliarden Zuwachs, ganz schön ordentlicher Schluck aus der Pulle, will ich mal sagen. Und dieser Zuwachs ist eben nicht nur durch Akquisition, sondern auch durch ein sehr großes organisches Wachstum entstanden. Und das zeigt mir, dass am Ende der Aufbauphase, wie wir es vor einem Jahr gesagt haben, doch jetzt praktisch die Wachstumsphase, auch die organische Wachstumskraft erheblich gestiegen ist.
Solche Entwicklungen sind ja in der Regel immer sehr dynamisch und auch nicht vor Zufällen oder Überraschungen gefeit. Gab es denn in dieser neuen Phase jetzt in den letzten 12 Monaten vielleicht Sachen, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt schneller gegangen, als wir eigentlich ursprünglich geplant hatten? Oder gab es ja auch Sachen, die ein bisschen komplizierter waren?
Also wenn wir diese 4 Milliarden mal ganz kurz vertieft betrachten, dann müssen wir natürlich, das ist ja aber auch dem Markt bekannt, wir haben 2,1 Milliarden Assets ja dazu bekommen, als wir im letzten Jahr zum August hin ja Fonds und auch Kunden im institutionellen Bereich der ehemaligen MainFirst Deutschland übernommen haben. Das waren 2,1 Milliarden. Dann haben wir in diesem Zeitraum seit letzten Sommer allerdings auch 1,4 Milliarden organisches Wachstum erzeugt daneben, ja. Und dabei haben wir dann noch kompensiert, dass wir auch 620 Millionen eines großen europäischen Staatsfonds verloren hatten. Und das zeigt mir eigentlich, dass wir auch mit solchen ja Unwägbarkeiten gut umgehen konnten und trotzdem absolut so groß gewachsen sind. Und ja, und auch dieser Verlust, das kommt mal vor, aber hat ja nichts explizit mit uns als Asset Manager zu tun, sondern das war eine strategische Entscheidung dieses Staatsfonds. Und da wurden auch andere Asset Manager von getroffen.
Gibt es denn bei Ihnen Strategien, um solche Fälle abfedern zu können?
Wie wir in diesen letzten 12 Monaten gesehen haben, das kam auch für uns unangekündigt. Also das heißt, unsere organische Wachstumskraft, ja, man hat ja jetzt auch, wenn wir jetzt mal nur das erste Halbjahr 2026 nehmen, in dem der Markt jetzt auch nicht ganz einfach war. Wir hatten da genügend temporäre Rückschläge. Da sind wir ja über 1 Milliarde organisch und das ist rein organisch gewachsen. Das bedeutet, die eigentliche Antwort auf Ihre Frage, haben wir eine Strategie, ist ordentliches organisches Wachstum, muss sich verstetigen. Und das heißt bei uns, naja, mit rund mindestens diesen 2 Milliarden pro Jahr. Und dann kompensieren Sie natürlich auch mal den Verlust eines Tickets. Und das haben wir in der Vergangenheit mal ganz ehrlich auch schon häufiger gehabt. Es ist ja nicht so, dass man nicht auch in der Vergangenheit mal einen größeren Auftrag verloren hat. Man muss den dann durch Neugeschäft wieder kompensieren.
Bleiben wir vielleicht mal noch einen Moment bei dem organischen Wachstum. Gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht so im Vermögensmanagement und auch vor allen Dingen dann letzten Endes ja auch in der Akquise nicht so auskennen. Wie läuft das denn bei Ihnen? Haben Sie jetzt irgendwie auf der Beratungsseite ausgebaut, um halt dieses organische Wachstum zu schaffen? Oder haben Sie durch Ihre grundsätzlichen Erfolge im Markt hier Kunden sozusagen automatisch anlocken können? Wie läuft das bei Ihnen?
Wenn wir von organischem Wachstum sprechen, dann sind es ja mehrere Bausteine, die dort ineinander greifen. Das ist schon mal eine erste Antwort auf Ihre Frage. Also es geht nicht um einen einzelnen Aspekt, sondern es ist eine ganze Reihe. Das erste ist, wir sind breit aufgestellt. Wir haben 3 Segmente und in 3 Segmenten gibt es auch unterschiedliche Marktentwicklungen und das führt im Grunde genommen dann auch mal mehr oder mal weniger in den unterschiedlichen Segmenten zu Zuflüssen. Die haben sich bei uns langsam verstetigt, sodass wir relativ genau sehen, wie das einzelne Segment wächst. Dann haben wir den Vertrieb sehr effizient aufgestellt in der Neuakquise. Im ersten Halbjahr waren das dann rund 240 Millionen neue Zuflüsse, die durch Vertrieb generiert waren. Also der Vertrieb muss auch in allen Segmenten sehr aktiv sein. So, dann ist nicht zu unterschätzen, natürlich aufgrund der Größe, die Performance, die trägt natürlich auch zum Wachstum dazu bei. Das ist der nächste wichtige Baustein. Und wenn Sie Wachstum aus Performance haben, dann befruchtet das auch Wachstum aus Vertrieb. Das spielt schon ineinander. Und so will ich mal sagen, ist unsere gesamte Strategie der breiten Aufstellung, einem konzentrierten Vertrieb, Alpha-Generierung in sehr, sehr vielen Bereichen. Das sind alles so Bausteine, die dann zu diesem organischen Wachstum von 1 Milliarde in 6 Monaten führen.
Kommen wir mal zum, ja, ich würde es jetzt aus meiner Sicht mal so formulieren, dem herausstechenden Wachstumstreiber Digital Wealth. Hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Vielleicht erzählen Sie mal, was sich da gerade in diesem Bereich ergibt. Was passiert da gerade?
Na, Digital Wealth bei uns, dahinter verbergen sich 2 unserer Firmen. Das eine ist unser KI-Robo-Advisor in Berlin, die Grony. Und das andere ist unser Wealth-Tech-Like hier in Hamburg. So, diese beiden Firmen generieren im Grunde genommen das Segment Digital Wealth. Und davon hat Like im Moment ein Volumen im Digital Wealth von rund 700 Millionen. Und zum 30.06. hatte Grony dort ein Volumen von rund 600 Millionen. So, das ist die Basis, auf der das Ganze fußt. So, und das Wachstum kommt jetzt ja überproportional stark aus dem KI-getriebenen Geschäft, also aus der Like. Und bei der Like wiederum greift jetzt sozusagen unsere Strategie, dass wir White-Label-Geschäft machen. Das heißt, dass wir unsere gesamte Expertise großen Partnern zur Verfügung stellen mit einer sehr langen Wertschöpfungskette vom Beratungsstrecken, vom Onboarding dieser Kunden über die Steuerung der Portfolien bis hin zum Reporting für diese White-Label-Partnerkunden. Und das ist ja öffentlich bekannt, dass wir in großen Partnerschaften einerseits mit der Union Investment, mit der Volks- und Raiffeisenbank Rosenheim dort im Vertrag stehen. Und dass diese White-Label-Partnerschaften einen großen Anteil zu unserem Wachstum beitragen, so wie das immer auch gedacht war. Daneben wachsen aber auch die KI-gesteuerten Fonds. Die sind alleine im ersten Halbjahr um über 50 oder über 50 Millionen gestiegen und die wachsen jeden Tag. Unsere Publikumsfonds, die wir dort haben, haben aktuell ein Volumen von über 100 Millionen erreicht in Summe. Also dort kommt Wachstum her. So, und auch die Grony hat ein Wachstum in diesem Halbjahr von fast 100 Millionen erreicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Auch dort greifen alle Rädchen ineinander, aber unser Wachstumstreiber im Digital World Segment ist alles, was wir mit der KI steuern. Dort haben wir überproportionales, deutliches Wachstum jetzt zu verzeichnen.
Sie hatten ja Ihre White-Label-Lösung jetzt schon angesprochen und der größte Partner Union Investment. Sie haben ja gemeinsam da, oder Union Investment hat ja da auf ihrer Basis ein Produkt ausgerollt, Wertanlage. Wie ist denn da der Stand der Dinge konkret? Das wird ja, glaube ich, auch über Volks- und Raiffeisenbanken vertrieben.
Ja, das Produkt dort, was wir für die Union Investment und damit dahinter dann für die angebundenen Volks- und Raiffeisenbanken und Sparda-Banken auch zur Verfügung stellen, ist eine individuelle Fondsvermögensverwaltung, die die Berater der Volks- und Raiffeisenbanken in die Lage versetzt, ihren Kunden eine individualisierte Vermögensverwaltung zur Verfügung zu stellen, im modernen Design, mit einer modernen Beratungsstrecke. Und der Kunde hat dort die Möglichkeit, praktisch das Endprodukt, das er in seinem Depot dann hat, mit zu individualisieren, indem er dort Bedingungen mit auswählen kann, die für die Steuerung seines Depots dann entscheidend sind. Also Übergewichtung beispielsweise in Regionen oder eine Übergewichtung zum Beispiel von Gold oder Schwermetallen oder im Grunde genommen auch eine höhere Gewichtung in bestimmten inhaltlichen Themengebieten. So, und das Ganze wird dann mit Fonds, ETFs und ETCs für diese Kunden umgesetzt. Und dieser hohe Individualisierungsgrad in einer Vermögensverwaltung, der kommt sehr, sehr gut an, sowohl bei den Beratern als auch bei den Endkunden. Und das führt entsprechend zu den Zuflüssen. Zum Ende des 30.06. hatten wir alleine aus diesen White-Label-Partnerschaften über 570 Millionen AOMs. Und wir sind knapp unter 5.000 Kunden mittlerweile, die diese Lösung nutzen. Also das ist ein großes Wachstumsfeld.
Das geht ja jetzt schon auf den ersten Blick schon mal sehr umfangreich. Wir haben aber ungefähr 400 oder über 400 Genossenschaftsbanken ja in Deutschland, über die das ja theoretisch vertrieben werden kann. Wie funktioniert denn da eigentlich die Abstimmung? Wird das alles von der Union Investment dann gemanagt? Wer das dann sozusagen einführt? Haben die Banken selber da eher die Entscheidungsfreiheit? Sind sie da in irgendeiner Art und Weise in die Abstimmungsprozesse mit involviert?
Also wir sind der ausgelagerte Portfolio-Manager. Unsere Hauptaufgabe ist definitiv, was ich eben beschrieben habe, den gesamten Prozess, damit in einem Depot eines Volksbankkunden eine individualisierte Strategie, eine ordentliche Performance abliefert. Das ist unser Auftrag. Alles, um Volksbanken anzubinden, zu gewinnen, Das ist Sache des White Label Partners. Das macht Union Investment sehr wohl. Unterstützen wir dort auch zum Beispiel mit Schulungen der Berater. Das machen wir mit. Aber im Grunde sind wir der ausgelagerte Portfolio Manager und nicht ein ausgelagerter Vertriebsarm.
Sie kennen ja die Börse, ne? Die will ja immer mehr haben. Und wir wissen ja, wenn Sie sagen White Label Lösungen, heißt das ja in der Regel mehr als ein, so zumindest die Hoffnung der Investoren. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Haben Sie da jetzt schon neue Partner andocken können oder sind Sie da in Gesprächen? Haben Sie da eine Pipeline?
Wir haben eine Pipeline für weitere White Label Partner. Der Vorteil eines White Label Partners, wenn Sie den gewonnen haben, ist, das ist großes Volumen, was sich auch über lange Zeit dann aufbaut und auch sehr sticky ist, also sehr sicher ist. Der Nachteil ist, dass natürlich das längere Vertriebszyklen hat. Von daher haben wir uns ja im letzten Jahr entschieden, auch andere White Label Partner anzubinden und so will ich es mal nennen. Das ist uns ja mit Amundi auch gelungen, dem Europas Nummer 1 im Bereich des ETF-Geschäftes. Denn jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, die KI, die wir entwickelt haben, kann, genau wie sie Individualdepots steuern kann, kann sie genauso einen aktiven KI-gesteuerten ETF steuern. Und da ist eigentlich nur die Besonderheit, dass wir dort eine Strategie in einen aktiven ETF entwickelt haben, mit Amundi zusammen, den dort wir dann steuern. Das wird eben auch ein Lycon-ETF, in dem Fall sogar mit unserem Namen. Und der hat Anfang August, genau am 12. August, wird man diesen KI-ETF auf allen relevanten Broker-Plattformen auch ordern können. Und damit betreten wir ein anderes White-Label-Geschäft, nämlich in Verbund mit einem sehr, sehr großen Partner. In dem Fall ist es dann eben ein aktiver KI-ETF. Und ja, das ist aus meiner Sicht ein weiterer Erfolg für uns, der jetzt ab August sich auch in AOMs und damit auch in Umsatz niederschlagen soll.
Ihre KI-Mischfonds, Sie haben es ja schon gesagt, sind derzeit sehr erfolgreich unterwegs. Und ich glaube, wir sollten an dieser Stelle noch mal ganz kurz über, vielleicht auch ein bisschen über diese Systematik sprechen, weil in der Finanzbranche geistern ja jetzt auch gerade ganz, ganz viele Beispiele und Ideen rum, wie man mithilfe von KI seine Geldanlage strukturieren kann. Ihre KI-Mischfonds haben ja jetzt ich glaube, im Mai war das ein 6-Jahres-Track-Record vorzuweisen gehabt. Üblicherweise ist es ja so, wenn man ein neues Produkt in dieser Art und Weise auflegt, gibt es ja in der Regel auch sogenanntes Backtesting, also dass man unter den gegebenen Voraussetzungen das zurückrechnet, wie die Performance hätte sein können. Jetzt haben Sie, wie gesagt, 6 Jahre schon auf dem Buckel, wenn ich das mal so formulieren darf. Gab es denn in dieser Zeitraum so Erkenntnisse aus Ihrer Sicht mit dem Umgang auch von KI in der Geldanlage, bei den Investitionsentscheidungen, die Ihnen vielleicht so ein Backtest von vornherein hätte gar nicht sagen können oder vielleicht sogar falsch gesagt hat?
Also der Backtest ist ein Standardverfahren, wenn Sie neue Produkte entwickeln. Und da gibt es auch sozusagen klare Regeln, wie man Backtest macht. Aber Sie haben schon in dem Wort Backtest das Thema, dass natürlich, wenn es morgen eine neue Entwicklung gibt und Herr Trump sich wieder etwas überlegt oder was auch immer passieren mag, das kann in einem Backtest nicht drin enthalten sein, wenn es nicht eine ähnliche Situation in der Vergangenheit auch schon mal gegeben hätte. Dann würde die KI das ja schon als Muster erkannt haben. Aber in diesem Fall brauche ich ja nicht über Backtest reden. Ich habe mit dem Publikumsfonds. In der Tat, jetzt seit 6 Jahren haben wir Track Record und wenn ich auf den defensiven Multi-Asset schaue, dann hat er in dieser Zeit ein Alpha gegenüber der Morningstar Peer Group von 2,8% pro Anno generiert und unser Dynamic Multi-Asset sogar von 3,4% pro Anno über die 6 Jahre pro Jahr generiert. Also die Backtests, die wir vor 2020 gemacht haben, haben sich im Grunde genommen dann in den letzten 6 Jahren im Ist auch realisiert. Aber der andere Teil Ihrer Frage ist viel, viel spannender. Und zwar, der Oberbegriff ist KI. Und diesen Oberbegriff KI, den hatten wir auch vor 6 Jahren, als wir mit den Fonds an den Markt gegangen sind. Aber die KI, alles, was mit KI zu tun hat, entwickelt sich so rasend schnell. Und da haben wir heute ehrlicherweise einen komplett anderen Sachstand als noch vor 6 Jahren. Ehrlicherweise als noch vor 3 und als auch noch vor einem Jahr. Die Entwicklung ist so rasant, dass die Möglichkeiten, um Portfolio-Management mit KI zu optimieren, dadurch eigentlich sich ständig eher verbessern, wenn man diese neuen Entwicklungen konsequent auch mit anwendet und sich damit auseinandersetzt. Und das haben wir getan. Das heißt, wenn man sich bei uns ehrlicherweise die Charts anguckt in den letzten 6 Jahren, dann sieht man schon anscheinend an der einen oder anderen Stelle einen deutlichen Sprung. Und das waren früher sozusagen die halbjährlichen Release-Wechsel, die man dann eingebaut hat. Und das verändert sich aktuell gerade, dass eigentlich mindestens einmal im Quartal deutliche Verbesserungen möglich sind, weil jetzt die Methoden, die Ihnen auch die KI zur Verfügung stellt, einfach diesen Zeitgewinn und diese Verbesserung eben ermöglichen. Also zum Beispiel KI-Agents, ja, die selber in der Lage sind, Dinge zu optimieren und auch dann Softwarecode als Ergebnis zu produzieren. Diese KI-Agents, die waren ja so vor 1,5 Jahren hier überhaupt noch gar nicht im Einsatz. Die wenden wir aber mittlerweile jetzt an. Und das ist die rasante Entwicklung in dem Bereich.
Das fehlt doch von der technologischen Seite nochmal sozusagen das letzte Schräubchen anzuziehen. Viele unserer Zuhörer und Zuhörer werden vielleicht jetzt bei dem Begriff KI ja immer noch so an Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude denken. Das ist eigentlich ja bei Ihnen eine komplett andere Liga. Haben die da eigentlich jetzt eigene Entwicklung, eher so ein Hybrid, dass sie was zukaufen und das an ihre Bedingungen anpassen, oder kaufen sie alles komplett zu? Wie steuern sie das? Mit was für Werkzeugen arbeiten sie da?
Wir arbeiten zunächst einmal die Basis. Das muss man sehen. Die Basis bei uns ist eine diskretionäre KI, die wir Like Advisor nennen. Das bedeutet im Klartext, dass wir hier tatsächlich in Hamburg mit Mitarbeitern des Konzerns mit einer Programmiersprache Python Softwarecode programmiert haben. Und das ist unser Like Advisor, der im Grunde genommen neuronale Netze anwendet, der in der Lage ist, dieser Code, dass wir Prognosen für einzelne Finanztitel erstellen und am Ende auch noch in der Lage sind, optimale Depots zusammenzustellen, unter Berücksichtigung der Wünsche von Endkunden. Da haben wir mittlerweile, ich glaube, 1,4 Millionen Codezeilen Python. Das ist eine Software, hier programmiert, die uns gehört und die wir auch ständig weiterentwickeln. Sprachmodelle, in den KI-Agents zum Beispiel, die wenden Sie mit an, die beschäftigen sich dann mit einzelnen Themenstellungen in der Optimierung und sind in der Lage, wenn sie das tun, auch eben Softwarecode auch wiederum in Python als Ergebnis zu produzieren. Und das schauen sich dann unsere versierten Programmierer an, ob es Sinn macht, das dann in unsere diskretionäre KI zu integrieren. Das heißt, heute ist die moderne Softwareentwicklung eine Kombination aus nach wie vor dem EQ, dem Brain von Menschen, und andererseits den Möglichkeiten, die diese ganzen Software- und KI-Modelle heute liefern. Und deshalb haben wir natürlich auch alle relevanten, gängigen Sprachmodelle bei uns auf der Plattform integriert und arbeiten mit denen auch. Aber nochmal dran denken, eine diskretionäre KI, die verwendet Zahlen und Zeitreihen, also Asset-Daten, 30 Jahre zurück. Ein Sprachmodell, das guckt heute auf Informationen und gibt Ihnen eine Antwort. Und wenn morgen andere Informationen da sind, kriegen Sie eine neue Antwort, weil ein Sprachmodell in dem Sinne nicht so lernfähig ist wie ein neuronales Netz aufgrund von Zahlen und Datenreihen. Und deshalb ist die Kombination dieser ganzen Möglichkeiten das Erfolgsrezept.
Okay. Kommen wir nochmal zu ein paar Zahlen, weil wir ja gerade das Thema Zahlen hatten. Für dieses Jahr steht in der Guidance ein Umsatzvolumen von 53 bis 58 Millionen, EBITDA von 4,5 bis 7,5. Jetzt sind wir in das zweite Halbjahr gestartet. Gibt es da in dieser Hinsicht, ich sag mal so, ist das für Sie eher ein konservatives Ziel oder sind da noch Herausforderungen, die Sie da vielleicht mit beachten müssen?
Das ist jetzt eine komplizierte Frage. Sie wissen, wir sind börsennotiert, da müssen wir jetzt genau aufpassen. Ne? Aber es geht, ich versuche Ihnen mal eine Antwort zu geben, ohne mich hier zu verhaspeln. Sie stellen ja die konkret eigentlich die Frage, sind Sie auf dem Weg? Sind Sie also mit dieser Guidance noch? Also erstmal muss man sagen, Herr Müller, wenn nicht, dann müssten wir ad hoc gehen. Dann müssten wir es ja vermelden, wenn wir da nicht mehr dran glauben würden oder wenn wir andere Erkenntnisse haben. Haben wir nicht getan. Ich habe ja angedeutet, dass wir am 12. August unsere Halbjahreszahlen auch im Umsatz und EBITDA veröffentlichen werden. Wenn ich mir angucke, wie wir vom Q1 25 auf Q1 26 gewachsen sind, da haben wir unser EBITDA um 1,5 Millionen Euro operativ oder insgesamt verbessert. Jetzt wird ja die Frage sein, haben wir uns im Q2 auch wiederum verbessert? Und da würde ich mal heute jetzt nicht zu viel sagen wollen, aber davon würde ich mal ausgehen. Ja, wir haben uns weiterhin verbessert, also es hat nicht irgendwie einen Abbruch gegeben. Also ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir, wenn wir die Zahlen veröffentlichen, dass man erkennen kann, dass wir wunderbar eigentlich uns irgendwo hinbewegen, was wir immer angedeutet haben. Also der Trend ist absolut intakt. Wir verbessern uns und haben uns auch im Q2 wieder ordentlich verbessert.
Wenn wir von Trends reden, da muss man natürlich auch mal auf die Kosten schauen. Sie haben ja avisiert, dass das Verhältnis von Kosten zu Erträgen im kommenden Jahr bei 70% liegen soll. Von wo kommen Sie denn da eigentlich und welche Stellschrauben gibt es denn da, um so auf der Kostenseite einzusparen?
Gut, Sie sprechen die Cost-Income-Ratio an.
Ja, ja.
Ne? Und da haben Sie auf der Kostenseite, ja, haben wir bei uns zwei große Kostenblöcke. Das eine sind die Personalkosten und das andere sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Ja. So bei den Personalkosten haben wir ja auch veröffentlicht, auch deutlich gesagt, dass wir ein Restrukturierungsprogramm fahren und zu einem großen Teil im ersten Halbjahr 26 auch umgesetzt haben. Und das bedeutet schlicht und einfach, sie trennen sich dann dort auch mal von Mitarbeitern, ja, weil wir effektiver werden, weil wir auch neue Strukturen geschaffen haben. Und wir haben also Personalkosten abgebaut und die Restrukturierungsaufwendungen sind einmalig und entlasten uns damit bereits im zweiten Halbjahr auf der Kostenseite. Da sind wir gut vorangekommen und auch dort werden wir dann offenlegen, wie viel Restrukturierungsaufwand und wie viel Einsparung wir quasi dadurch haben. So, das zweite sind die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Da arbeiten wir praktisch permanent dran. Das fängt bei der Miete an und hält bei IT-Lizenzen auf. Dort sind wir in einem ständigen Prozess, sodass wir trotz Wachstums eigentlich sagen können, dass die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konstant gehalten werden können. Das bedeutet, die Cost-Income-Ratio wird am stärksten dadurch verbessert, weil schlicht und einfach das Umsatzwachstum oben überproportional gegeben ist und SBAs kaum noch absolut wachsen und die Personalkosten eigentlich ja im Griff sind und dadurch kriegen Sie jetzt eigentlich die Verbesserung der Cost-Income-Ratio hin. Und das wird man auch jetzt bei den Halbjahreszahlen schon sehen können.
Zum Schluss vielleicht noch ein bisschen ein mittelfristiger Blick. Sie haben ja auch ein Wachstumsprogramm namens Growth 28 mit Ziel mehr als 15 Milliarden Euro verwaltetes Vermögen, über 82 Millionen Euro Umsatz. Ich gehe mal aus dem Namen heraus, bis 2028 ist die Strecke. Wo sind da aus Ihrer Sicht die größten Hebel, um dahin zu kommen?
wenn Sie einfach, also mein Prinzip ist, machen wir mal eine große Zahl klein. Ne? Also wenn Sie sehen, wir sind am 30.06. diesen Jahres bei 11 Milliarden, sind mit einer Milliarde gewachsen, dann ist es jetzt keine große Kunst, dass wir wohl am Jahresende bei rund 12 Milliarden AOM stehen. Dann haben wir noch das Jahr 27 und 28 vor uns. Und wenn Sie diese Wachstumsrate von 2 Milliarden pro Jahr, 2 Jahre hintereinander auch umsetzen können, dann sind Sie größer 15 Milliarden in den AOMs. So, wenn das passiert, dann werden Sie Ihren Umsatzanstieg proportional haben, weil AOM mal unseren Margen führt zum Umsatz. Das heißt, dann kann man im Grunde genommen auch das Umsatzziel brutto nachvollziehen. Mhm. Und unser AOM-Wachstum, deshalb berichten wir es ja jetzt so transparent, zeigen wir ja im Grunde genommen pro Segment. Und im Digital Wealth-Segment gehen wir sogar noch runter auf, ich sage es mal, auf Produktebene. Und wenn wir das jetzt Quartal für Quartal tun, dann werden Sie im Grunde genommen sehen, aus welchen Bereichen das AOM-Wachstum und auch das Umsatzwachstum dann kommt. Das wird man sehr schön sehen. Und von daher, da ich jetzt mal, wenn wir diese organische Wachstumsrate, wie jetzt gezeigt, einhalten, dann laufen wir schon, ja, ich sage es mal, smooth in diese Guidance rein. Das ist die Erwartung. Immer unter der einen einzigen Voraussetzung, dass die Welt um uns rum, sprich am Kapitalmarkt, nicht zusammenbricht. Das muss man immer. Ne? Wir reden jetzt nicht von Schwankungen, so wie diesen wir, die hatten wir, nicht? Aber ich sage es mal, die großen Katastrophen, die dürfen uns jetzt in den nächsten Jahren nicht ereilen.
Ja, das hoffen wir, glaube ich, alle. Herr Plate, herzlichen Dank für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Und ich freue mich, wenn Sie dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Termine hat ja der Herr Plate schon genannt. 12. August, die vorläufigen Halbjahreszahlen. Und wir werden auf nebenwertewelt.de natürlich auch wieder darüber berichten. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast, gerne auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer Sie diesen Podcast jetzt gehört haben. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin, also bis zum nächsten Mal, wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Carsten Löhr.